Hammers. Ja, hallo, hier sind wir wieder aus Graz von der Diagonalen, dem wichtigsten österreichischen Filmfestival, beim Arteschock Podcast. Ich bin Rüdiger Suchsland und ich freue mich besonders über meinen Gesprächspartner. Das ist nämlich seit mindestens 10 Jahren bei der Süddeutschen und bei anderen tollen Magazinen wie der Vogue und Zeit, Neue Zürcher. Philipp Schadelmeier jedenfalls.
Hallo, herzlich willkommen aus Graz.
Genau. Ja, wir reden gleich auch ein bisschen über unsere Arbeit, die man wahrscheinlich als Filmkritik bezeichnen darf. Vielleicht ist es auch was anderes, Lohnschreiberei oder Hobby. Alles das spielt, glaube ich, mit rein. Du lachst schon, aber erstmal fangen wir ganz seriös an, wie sich das gehört. Wir sind zwar wieder auf einem Platz und wir kriegen sogar gleich unser Mittagessen, aber wir haben es hart verdient heute Morgen schon, weil wir schon im Kino waren, nicht im gleichen, und können uns voneinander erzählen, was wir gesehen haben. Was hast du gesehen, Philipp?
Ja, ich hatte heute Morgen eine Reihe von Experimentalfilmen wieder gesehen. Gestern war ich da im ersten Programm-Slot dieser Reihe. Innovatives Kino, und heute habe ich mir da wieder was angeschaut und heute war ich aber etwas weniger begeistert als gestern. Also das Thema war räumliche oder raumzeitliche Erkundungen und die Filme waren dann doch eher eine recht experimentelle Arbeiten, die mich jetzt nicht so sehr eingeladen haben, da weiter drüber nachzudenken. Also es gab Flickr-Filme, es gab einen anderen Film, in dem jemand mit Steinen geschmust hat oder sich mit hineingerieben hat. Und da ging es aber auch um die Mondlandschaft und um die Herstellung von Tabletten, was auch immer das miteinander zu tun hat. Aber es geht ja, wie gesagt, um Erkundungen und um Experimente und deswegen sind die Zusammenhänge da auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ästhetisch war das schon recht homogen. Naja, und um solche Sachen eben, die ein Ausflug in die Alpen oder Pyrenäen und irgendwie ist Google Maps hat irgendwie Sachen gesagt, wo man hinfahren musste. Und
das ist doch ein Unterschied, die Alpen und die Pyrenäen.
Das ist ein Unterschied, das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Ich glaube, es waren tatsächlich eher irgendwie die Alpen. Aber das war auch nicht so wichtig, weil es ging auch nicht um die Alpen, sondern einfach nur um das Suchen nach Wegen im Gebirge und um eine Frau, die dann in einem Chor gesungen hat. Und alles sehr verwirrend. Ich kann das wirklich in keinerlei klaren Zusammenhang mehr bringen. Gerahmt wurde dieses Programm von den eben schon erwähnten, von dem einen eben schon erwähnten Flickr-Film. Am Ende gab es dann noch einen.
Für die Freunde des Mainstream-Kinos, erklär doch mal, was ein Flickr-Film ist.
Oh Gott, was ist ein Flickr-Film? Ein Flickr-Film ist ein Film, in dem in sehr, sehr schneller Abfolge, stroboskopartig, Bilder auf ein bzw. die Leinwand einprasseln. Die Unterschiede sind kaum mehr zu erkennen. Es ist ein Filmformat, bei dem normalerweise im Vorfeld Epilepsiewarnungen ausgesprochen werden. Also sollte man
nur in Deutschland, glaube ich.
Nur in Deutschland. Hier in Österreich nehmen sie es damit etwas lockerer.
Da ist eh jeder krank.
Sowieso jeder krank. Da können wir auch noch mal drauf zurückkommen. Also hier ist diese Epilepsiewarnung nicht so wichtig. Ich schaue da tatsächlich auch nie wirklich hin bei solchen Filmen. Ich bin jetzt nicht, weil ich direkt Epilepsie gefährdet wäre, nicht, dass ich wüsste, aber ich bin Hypochonder. Dementsprechend, ich halte mir einfach die Augen zu und es ist auch wirklich
vor,
sehr.
Du würdest deinen
ich stelle mir das
Handball
vor,
kriegen.
Genau. Ich stelle mir das vor, also halte ich mir schützend irgendwas vor, die Augen, die Hand oder meinen Schal oder so. Und dann kann ich das auch ertragen, aber ich sehe natürlich da nicht so wahnsinnig viel davon. Es gibt natürlich auch Filme, die das toll einsetzen. Also auf der Berlinale lief einer, Samsara von Luis Portinho, einem galizischen Filmemacher aus Spanien. Ganz toller Film, da musste man die Augen schließen. Aber selbst da habe ich dann, als der Flicker-Effekt einsetzte, die Augen zugemacht. Aber was wir hier gesehen haben, waren eher konventionellere Filme. Das heißt, in meinen Augen oder in meiner Wahrnehmung, denn ich habe ja, wie gesagt, nicht richtig hingeschaut, Leute, die sich damit besser auskennen, können das vielleicht anders beurteilen. Ist ja auch ein spannendes Genre auf jeden Fall. Der Flickr-Film.
Ja, das gute Recht von jedem, ja, auch zu sagen, bestimmte Sachen sind nicht für mich. Nee,
natürlich.
Und was soll der Scheiß,
natürlich, nein,
kann man auch mal sagen.
Natürlich, natürlich.
Und mir geht es ja auch ein bisschen so bei denen, dass ich dann, dann nicht so ganz, ich weiß schon, dass es um so einen Effekt geht, dass man sich vergisst und auch, dass man das einzelne Bild vergisst und in so einen Stream,
ja,
reinkommt.
Bei Festivals gerade.
Genau, aber das was ist...
Zwischen den Filmen, ja.
Ja, aber wenn der Flickr-Film ist, dann kommt man wenigstens mal für so 3 Minuten.
Ja, sicher.
Wir haben ja gestern über den Clubfilm zur Eröffnung geredet und ein bisschen ist das ja auch so ein Gefühl, was man vielleicht hat, wenn man tanzt und irgendwann nicht mehr daran denkt,
in
dass man gerade
gerät,
tanzt.
Ja. Ja. In Trance gerät, absolut. Ja, sicher. Das ist natürlich bei dem Gluck-Film, der hat natürlich irgendwie länger gedauert, so fast 2 Stunden, glaube ich, oder 19 Stunden, dieser Flickr-Film, der irgendwas mit Cave-Paintings zu tun hatte. Also da ging es auch um Höhlenkunst, um die Entstehung der Kunst eigentlich, der Ursprung der Kunst überhaupt, anthropologisch gesehen, in den Höhlen. Da tauchten so Lascaux-mäßig solche Tiere auf, mal in diesem Geflickere. Aber wie gesagt, es gab noch ein paar andere Sachen so. Das ist auch ein Genre, das ich zum Beispiel überhaupt nicht mag. Es ist etwas anderes, nicht wie Flickr, aber es arbeitet auch mit Einzelbildern, sehr einzelbildbasierte Filme, so Stop-Motion-Animationsfilme, die so einen komischen, quietschenden Soundtrack dazu haben, sodass man, der das illustriert, der sozusagen die Entstehung oder diese Dynamik der Bildentstehung oder der Bildwechsel illustriert und nachvollzieht, das mag ich auch gar nicht. Also damit komme ich nicht so richtig klar, weil ich immer das Gefühl habe, da will jemand jetzt so einen künstlichen Organismus oder so eine künstliche Intelligenz auf die Leinwand bringen. Und das kommt mir oft so ein bisschen, finde ich das so ein bisschen infantil und kindisch. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich etwas, wo sicher andere Leute sehr viel interessantere Sachen dazu sagen können, als jetzt einfach nur meine sehr abwertenden Worte.
Wir gucken mal, was im Katalog dazu steht. Den haben, ja, wir aber jetzt nicht dabei. Aber
haben wir jetzt nicht, dabei. Nein, gute Kritik.
Gute,
und das ist sicherlich auch sehr kunstvoll gemacht und so weiter. Aber das ist irgendwie auch ein an sich vielleicht so, dass heute viele Filme so eigene kleine Lebewesen, Organismen und Körper sein wollen, was auch durchaus spannend ist und reflexionswürdig. Aber es mündet oft in die Entstehung von sehr süßen, sagen wir einfach mal, gefälligen Wesen, Entitäten, die sich dann sozusagen als filmischer Organismus präsentieren. Das finde ich so ein bisschen uninteressant, ein bisschen sehr programmiert, aber gut,
also auch der österreichische Film, der ja dann in Deutschland manchmal verschrien ist als,
ja,
ein irgendwie menschenverachtender oder das Universum hassender, miesepetriger Film, Geh mal Tauben erschießen im Park, der hat dann doch seine süßen Kawaii,
natürlich,
sagt der Japaner, Seiten.
Ja.
Und die lebt er dann in experimentellen Kurzfilmen aus,
genau,
offensichtlich. Du hast noch einen Film gesehen, da habe ich spontan gedacht, das klingt ja wie ein Prequel zu unserem meist erwarteten Film von Christopher Nolan,
ja,
Oppenheimer. Ist
genau,
es aber auch nicht
noch
gewesen.
War auch ein Teil dieses innovativen Kurzfilmprogramms, nämlich dort morgen war, ja, und der war nun auch eine Ortserkundung, eine geografische Untersuchung mit Bildern aus der Luft, Satellitenbildern und einer geschützten, nehme ich an, Protected Area in Kalifornien oder irgendwo in Amerika.
Neu-Mexiko.
New-Mexico,
wo die diese Tests
Atombombentests gemacht haben. Genau, also sehr verseuchte Gegend, das ist ein Sperrgebiet natürlich. Da haben die, das hat das amerikanische Militär in den 40er Jahren die ersten Atombombentests durchgeführt. Und da zoomt die Kamera dann von oben auf so einen See, wo die Sonne glänzt und in der Mitte ist irgend so ein viereckiges Gestell mitten im Wasser. Da weiß man nicht genau, ob das irgendwie die Detonationsseite markiert oder irgendwie. Da sind auch Kameras angebracht. Also es ist ziemlich merkwürdig. Man weiß nicht, was man da eigentlich genau sieht. Aber es ist auch ein... Und dieser Film hatte auch, ebenso wie die anderen, die ich gerade jetzt erwähnt hatte, ein sehr elaboriertes Sounddesign auf jeden Fall. Das ist natürlich immer sehr wichtig bei diesen Sachen, wenn gerade die Bilder nicht ihren eigenen Rhythmus eigentlich vorgehen, wenn es nicht um Einstellungen geht, die irgendwie einen Anfang und Ende haben und eine eigentliche zeitliche Struktur, dann muss die Struktur natürlich von woanders her und das ist dann in den meisten Fällen das Sounddesign. Gut, ja, soweit war das, was ich heute Morgen gesehen hatte, aber du warst auch schon aktiv.
Mhm. Ich habe einen sehr guten Film gesehen.
Du hast ja auch, hast einen sehr guten Film gesehen.
Ja, mir hat der großen Spaß gemacht, der heißt Minuet. und ist zunächst mal ein Film von zwei Leuten. Das eine ist ein Deutscher, Hans Broch, und der hat auch schon einen Film gemacht, seinerzeit über Volker Spengler, der hieß Halluttin, lief auch hier bei der Diagonalen. Und der hat ihn zusammen gemacht mit einem österreichischen Kollegen Felix Leitner, der eher für die Montage und für das Sounddesign verantwortlich ist. Aber das scheint eine sehr partnerschaftliche und gleichberechtigte Zusammenarbeit zu sein. Und ich fand Menuett wirklich ganz besonders. Hier spielt auch der Ton eine große Rolle. Es ist nicht so leicht, das zu beschreiben. Es gibt einen Schriftsteller, einen belgischen Schriftsteller, der heißt Louis Paul Blum. Ich kannte den nicht. Der hat alles Mögliche geschrieben, auch ein flämisches Kochbuch. Und dieses flämische Kochbuch, das ist nur so eine Randgeschichte, der malt auch. Also er ist, wenn man so will, ein Universalkünstler, der sich mit allem Möglichen beschäftigt und angeblich auch viel Humor hat. Das kommt in diesem Text auch ein bisschen heraus. Der hat also bis in die, ich weiß nicht genau, der hat noch sehr lange geschrieben. Diese Geschichte ist relativ alt schon, die ist 1955, glaube ich, zuerst veröffentlicht worden und heißt ursprünglich Das Eiszimmer. Es ist eine Geschichte von einem Erzählband, der Menuett heißt. Und es ist die Erzählung von drei Figuren und deren Verhältnis zueinander. Das ist ein verheirateter Mann, seine Ehefrau, das Dienstmädchen. Und es passieren auch die Dinge, eine Ménage à trois. Man kann sich dies schon so ein bisschen vorstellen, was da auch passiert, aber darum geht es eigentlich tatsächlich gar nicht, sondern es geht eher darum, wie diese drei Figuren die gleichen Dinge beobachten und die gleichen Dinge bewerten und wie diese drei Figuren auch sich gegenseitig einschätzen und was sie übereinander denken. Und wenn man das zusammenliest, merkt man, dass sie auch aneinander vorbeidenken, so wie sie aneinander vorbeileben, kann man sagen. Und das ist dann etwas, jetzt kriegen wir hier sogar unser Essen, auch noch nebenbei. Dankeschön. Und was hast du? Du hast Nudeln.
Ich habe Spaghetti Pomodoro.
Und ich habe einen Salat. Ja,
genau.
Das nur, weil sonst schreiben wieder die Hörer, dass sie das wissen wollen. Das ist eine Geschichte aus drei Perspektiven erzählt. Und in dieser Geschichte, eine lange Novelle oder ein kurzer Roman, habe ich mir sagen lassen, ist das so erzählt, dass das aufeinander folgt. Also erst spricht, ist die Perspektive des Mannes, dann die des Dienstmädchens und am Schluss die der Frau. Und man weiß natürlich immer ein bisschen mehr.
Also so wie Rashomon so ein bisschen.
Ein bisschen wie Rashomon.
So verschiedene, das sind ja auch mehrere Geschichten, die eigentlich drei auch. Und ich glaube, die Konstellation ist schon ewig her, dass ich Rashomon gesehen habe. Aber
es sind noch mehr Leute, aber bei Rashomon.
Es sind noch mehr, ja.
Aber ja, das ist das Prinzip. Und natürlich bei Rashomon geht es auch darum, dass man das Geschehen aus einer verschiedenen Perspektive tatsächlich auch in puncto Schuld und Ursächlichkeit ganz anders betrachten kann. Hier geht es tatsächlich mehr darum, wie man das Leben wahrnimmt und wie auch das Leben ist. Und es ist in einem gewissen Sinn sehr existenzialistisch. Der Text ist von 1955, wie gesagt, jeder für sich alleine ist und es keine Verbindung, keine echte Verbindung zum anderen möglich ist. Und auch nicht in der Liebe, weil die auch bestimmte Formen von Zweck erfüllt. Aber was dieser Film macht, und das ist jetzt das wirklich Interessante, in zwei Wochen gedreht mit drei ganz wunderbaren Schauspielern.
In zwei Wochen?
Ja, in nur zwei Wochen, also 15 Drehtage in der Wohnung des Regisseurs, aber auch, weil man da super drehen konnte und er nicht Drehgenehmigungen brauchte.
Große, genug Wohnung.
Genau, hat eine schöne, große Wohnung in Berlin. Und ist aber auch halt das, was Godard ja schon gesagt hat, man soll einfach mit seinen Freunden Filme machen, notfalls in der Küche. Und so ist auch dieser Film. Was mir besonders gefallen hat, ist hier die Tonebene, denn im Film sind diese drei Ebenen verschränkt und wir wechseln sie dauernd und dauernd erzählen aus dem Off mal der Mann, mal die Frau, mal das Dienstmädchen und man hört oft genug unter der Erzähltonebene, die man gut verstehen kann, da gibt es selten Probleme, nur wenn sie gewollt sind, hört man auch die anderen Stimmen. Es ist also auch so ein Grundrauschen. Es ist ein ganz nach vorne Treten des Erzählers und des Literarischen, sowohl der Tonebene als einer Ton- und Geräuschebene, als auch der Tonebene im Sinne der Wort- und Sprachebene. Und das fand ich total spannend, jetzt auch im Verhältnis dazu, dass wir eine Henry James Novelle, wo auch ganz viel erzählt wird, von einer Erzählerin in dem Fall, gesehen haben zur Eröffnung. Das ist wieder ein sehr eigenwilliger, eigenständiger, auch nicht um Originalität bemühter,
aber
um
so... Auf einer literarischen Grundlage basierender Film, da kann man sich ja auch fragen, also das ist, was du gerade auch angesprochen hattest, dass wir... So, ich halte jetzt mal das Aufnahmegerät.
Ja, passt schon.
Genau. Dass es sehr... Spannend ist, was du gerade meintest. Der hat also in der eigenen Wohnung gedreht, hat wahrscheinlich ein sehr geringes Budget oder vielleicht auch gar keins oder ein bisschen Förderung nur. Und das ist ja auch etwas, genau, du hattest Godard erwähnt oder heute, könnte man sagen, also Hong Sang-soo, der südkoreanische Filmemacher, der ja auch echt bekannt ist geworden, ist glücklicherweise mittlerweile auch in Deutschland, der auch immer sehr ähnliche Motive und SchauspielerInnen verwendet und wiederkehrende Geschichten erzählt. Sehr repetitiv, aber auch sehr, sehr, sehr abwechslungsreich und der auch genauso arbeitet, also ähnlich arbeitet, ne? Also ohne große Vorbereitung eben einfach dann, es gibt ein Drehbuch, das auch so beim Drehen eher entsteht, auch in kürzester Zeit entstehen die Filme und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was vielleicht im deutschen Kino auch gut tun würde, wenn es so etwas öfter gäbe und Leute einfach ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und wagen würden. Und da ist ja gerade also auch, weißt du, jetzt auch die literarische Dimension ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig, weil natürlich das in dem Moment, wo du einen literarischen Text hast, oder was heißt wichtig, es kann Dinge erleichtern oder auch ermöglichen. Wenn es einen literarischen Text gibt, du hast die Erzählung, du hast die Geschichte, du hast vielleicht einen Erzähler, du kannst es dann so organisieren, dass du vielleicht wirklich einfach nur ein Apartment brauchst und nicht so wahnsinnig viel mehr, um ein paar Figuren dort versammelst, um diese Geschichte dann zu erzählen in einem relativ kleinen Setting. Jetzt wollte ich nur fragen, die Geschichte spielt in den 50er Jahren und sind die Schauspielerinnen und Schauspieler denn gekleidet wie damals oder ist es so historisch Kostüm?
Es ist eine Mischung. Also sie ist vor allem die Ehefrau. Mhm. Man hat manchmal Kostüme an und auch eine Kopfbedeckung, die auch aus den 50er Jahren sein könnte, die jedenfalls so ein bisschen darauf anspielt. Mhm. Und der Mann hat das in meiner Erinnerung nur selten. Der hat aber schon auch gewollte Kostüme, die nicht so ganz eins zu eins zu irgendwie Berliner Mitte. Ich glaube, es ist dann abgesehen davon in Schöneberg oder Wilmersdorf die Wohnung, wenn ich es richtig gesehen habe, aber vielleicht ist auch falsch. Aber in jedem Fall in einer heutigen Berliner Wohnung. Wir sehen auch, das wird auch mal auf die Straße gegangen, über die Straße gegangen. Wir sehen auch Autofahrten durch die Stadt, weil auch Passanten beobachtet werden, weil auch mal Menschen auf der Bank sitzen.
Okay, das heißt, er hat gar nicht ausgeblendet, in welchem Kontext das
überhaupt
nicht ausgeblendet, dass es heute spielt. Das finde ich zum Beispiel auch ganz toll, ne? Dass man einfach sagt, okay, wir erzählen was, es ist auch eine Fiktion, es ist ein Spielfilm.
Absolut.
Und man erzählt diese Geschichte, spielt in den 50er Jahren, aber man blendet einfach nicht aus die Welt, in der dieser Film entsteht. Man bringt das einfach mit rein, genau wie die Straub-Huillet das auch oft getan haben, die dann Otto in Rom gedreht haben und man hört die Corneille-Tragödie, die im antiken Rom spielt und man sieht die Autos durchfahren und so weiter. Also das ist einfach diese Form dass man sich darum einfach keine Gedanken macht und das einfach noch mit reinbringt, auch noch als zusätzliches Element die Gegenwart und die Welt, in der diese Geschichte jetzt gerade gedreht wird und in der der Film entsteht.
Genau, also man muss auch dazu sagen, dass der Film anfängt und sich insofern auch genau alles schon ausstellt, indem er erst einmal den Titel Menuett von einem Buch abfotografiert, von der ersten Seite des Buches, also filmt mit einer Filmkamera, nicht fotografiert in dem Sinn. Und dann wird die Seite umgeblättert, dann sehen wir, und es wird vorgelesen aus dem Off, offensichtlich von den beiden Machern, dass das Buch zuerst eben 1955 erschienen ist, dass es von einem Autor stammt, der Name wird vorgelesen, dann geht es kurz, denn das Buch heißt Menuett, dann geht es kurz über das Inhaltsverzeichnis, wo mehrere Kurzgeschichten im Titel erwähnt sind und dann lesen wir das Eiszimmer, Das Ganze heißt so, weil der Mann in einem Eiszimmer arbeitet, in einem Kühlhaus. Mhm. Und dort sind auch die ersten Bilder. Und zugleich ist Eiszimmer, wenn man so will, auch eine Analogie auf die Zivilisation.
Und auf die eisigen Beziehungen.
Ja, weniger das, weil so eisig sind die gar nicht, aber auf die Zivilisation und auch auf die, wenn man so will, Fremdheit, die bleibt. Es ist keine gefühllose Fremdheit, aber es ist ein, in einem bestimmten Sinn, nicht an sich herankommen. Wir haben gestern ja schon über Gleichgültigkeit gesprochen und das kann man hier auch zwischen den Figuren sehen, und, wobei die viel mehr unter der Gleichgültigkeit leiden, insbesondere die Ehefrau, die für mich ein bisschen die Hauptfigur war. Im Buch, ich habe gefragt, im Buch ist es eindeutig die Figur des Mannes, die Hauptfigur ist. Aber auch der ist für sich, der schneidet zum Beispiel immer Zeitungen aus, liest ganz viel Zeitungen, also kommt nach Hause und erzählt kaum, was auf der Arbeit war, wobei in dem Eiszimmer vielleicht auch nicht so viel Spannendes zu erzählen ist. Und schneidet Zeitungen aus und klebt die in so ein Heft ein. Das sind bizarre Meldungen über Kannibalismus, über Mord, über so diese kleinen Polizeimeldungen, die man vielleicht auch ironisiert kennt von Thomas Bernhard, Stimmenimitator oder so etwas in der Art. Und es ist eine Form, einerseits das Grauen der Welt und gerade das Ungewöhnliche an sich heranzuführen und gleichzeitig auch von sich fernzuhalten, zu ordnen. Die Frau sinniert mal in einem ihrer inneren Monologe, dass sie ja manchmal erzählt, was die Nachbarn in ihrem Treppenhaus erzählen, und das würde den Mann aber nur interessieren, wenn es so in seiner wäre wie in seinen Zeitungsmeldungen. Und das sind die Ebenen im Buch. Übrigens muss es so sein, dass über dem Text eine Spalte frei ist, bei der eine Art Ausschnitte aus diesen Zeitungsclippings vorkommen. Also so ist das geschrieben, ist auch sehr bewusst so gestaltet, die dann durchgehen. Ich habe große Lust, dieses Buch zu lesen, das im Alexander Verlag in Berlin in Übersetzung erschienen ist, und weil es auch ein ganz toller Text ist, sprachlich, ein sehr avancierter, guter Text und in vieler Hinsicht auch handelt vom Leben an sich. Und diese Vielstimmigkeit, die ist natürlich was Ungewöhnliches für den modernen Roman, die ist heute vielleicht dann schon wieder, würde man sie postmodern nennen, aber so richtig postmodern ist das auch nicht. Es ist einfach eine sehr eigenwillige Form, die dann im Film auch wieder eine filmische eigenwillige Form gefunden hat. Ich muss auch noch dazu erzählen, so der Film kommt rein, eben indem er erstmal dieses Buch abfilmt und die ersten Sätze. Zwischendurch sehen wir immer wieder mal einzelne Sätze, die dann auch nicht gesprochen werden, sondern die zum Lesen für uns sind. Also auch da ist die Text-Bild-Ebene interessant. Und dann geht der Film raus aus sich, endet damit, dass in den letzten 5 Minuten ungefähr, kurz nachdem, wenn man so will, eine Art Finale der Geschichte erreicht ist, weil nämlich die Ehefrau Mutter eines gemeinsamen Kindes geworden ist, womit der Mann auch nur begrenzt was anfangen kann, in die Geburt schildert er einerseits, dass das Kind wie so ein Frosch aussieht, was dann von dem Magier wie ein Kaninchen an einem Bein gehalten wird, also das ist so ziemlich die wörtliche Formulierung. Okay. Und also eine bestimmte Kälte, aber eben auch nicht beobachtende Kälte, sondern Gefühlskälte, die auch eher befremdet, und das Bizarre und Groteske der Geburt als das Schöne oder Wundersame, Wunderbare herausarbeitet. Und nachdem das passiert ist, mischt sich die letzten 5 Minuten des Films so das, was wir sehen, von den Figuren, die weiter in ihren teilweise in Kostümen sind und im Set, mit dem normalen Leben in der Wohnung des Regisseurs, wo er zu sehen ist, wo seine Familie zu sehen ist, wo wir an einigen Stellen Tonpassagen hören, wie die ganz offensichtlich eine Szene vorbereiten, und wie das Buch zurück in den Bücherschrank, ein beeindruckendes Bücherregal, gestellt wird, das Buch Menuett. Also auch hier.
Der Film schildert seine eigene Entstehung mit.
Genau, genau. Das ist alles ziemlich schön und alles ziemlich interessant und lohnenswert, und ich hoffe sehr, dass Menuett auch bald in Deutschland zu sehen ist. Hans Broch, habe ich es gesagt, ist ein deutscher Regisseur. Ja. In dem Sinn, darum ist es auch in Berlin gedreht, und der Felix Leitner, der hier übrigens gerade auf der Straße steht, in dem Moment, wo ich ihn erwähne, steht er hier hinter dir, Philipp, und telefoniert wahrscheinlich mit dem Regisseur.
Ja. Und berichtet ihm von der
Vorstellung.
Gut gelaufenen Premiere.
Genau, um 10.30 Uhr war das Kino weitgehend voll. Auch schon mit dem neuen Direktor. Es gibt ja ein neues Direktorteam bei der Diagonale, und der Kollege, Kritikerkollege Dominik Kamalsade, lange Jahre Redakteur des Standards, des wahrscheinlich der besten Tageszeitung vielleicht, glaube ich, in Wien. Es gibt auch die Wiener Zeitung und die Presse und die lohnen sich womöglich auch. Wie auch immer, ein Kollege wird hier immerhin Direktor mit einer Co-Direktorin, deren Name mir jetzt leider, Schande über mich, nicht einfällt. Aber der wird uns die noch einfallen, denn die machen ja dann ab nächsten Jahr die Show. Du hast eben ein paar Mal über Erzählungen gesprochen. Und das will ich aufgreifen, weil wir hatten gestern nach unserem Podcast noch ein langes Gespräch über das Erzählen und die Erzählformen und warum einer erzählt, wieso einer eigentlich erzählen will, was er erzählt. Wir haben entdeckt, dass wir sowohl bestimmte Leute schätzen, wie Christopher Nolan, aber auch und auf neue Filme gespannt sind, aber auch mindestens eine Figur haben, die wir wirklich nicht mögen. Das ist Damien Chazelle, den Regisseur zuletzt von Babylon und davor natürlich von La La Land und davor von Whiplash. Und ich weiß nicht, ob der noch was gemacht
war auch noch zwischendurch.
Ja.
Ja.
Also vielleicht kannst du, derweil ich ein bisschen was esse, erzählen, was dir so zu Chazelle, was du an ihm schätzt oder nicht schätzt.
Damien Chazelle. Ja, da haben wir uns gestern lange darüber unterhalten und ich weiß es gar nicht mehr genau, was da der Ausgangspunkt gewesen ist. Wir sind da auch irgendwie drauf gekommen.
Ich glaube Oscar.
Ich glaube, die Oscars waren es und ja, ist auch jetzt nicht so wichtig, was da jetzt genau...
Fableman von Spielberg, den wir beide mögen. Also ein Klassiker.
Es ging um... Richtig,
und diese
genau.
Neoklassiker.
Also es ging um... Genau, es ging um... Ja, um die Tatsache, dass es gerade einige Filme gab, in denen amerikanische Filmemacher wie eben Spielberg auch schon in den letzten Jahren, das ist jetzt ja nicht nur alles total aktuell, sondern auch schon Tarantino mit Once Upon a Time in Hollywood, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza und dann eben auch James Gray mit Armageddon Time, der auch seine eigenen sehr autobiografischen Filme erzählt. Sein Aufwachsen, Jugend in den 80er Jahren in New York. Das ist so ungefähr der Hintergrund, dass hier also namhafte amerikanische Filmemacher, Autorenfilmer zum einen eben ihre Jugend erzählen, Zeit ihrer Jugend erzählen und das eben auch teilweise vor allem natürlich bei Tarantino, dann aber auch bei Spielberg natürlich vor allem in Verbindung mit dem Kino, mit der entweder mit der Entdeckung des Kinos bei Spielberg und der Macht des Kinos und auch dem Schrecken, den das auch bei aller Schönheit hat. Und ja, wirklich ein wunderbarer Film, also Fablemans, den wir wirklich beide auch sehr, sehr mochten, auch aus vielleicht unterschiedlichen Gründen oder vielleicht auch aus denselben Gründen, aber es ist jedenfalls also natürlich eine sehr große Empfehlung und wirklich wunderschöne Szenen und ein sehr, sehr gelungener Film über die Karriere eines Künstlers, der tatsächlich sehr erfolgreich wird und über das Gelingen, was sehr schwierig ist. Also Filme über gescheiterte Künstlerinnen und Künstler zu machen, ist einfacher als was zu machen über jemanden, der wie Spielberg diesen gigantischen Erfolg bekommen hat. Naja.
Ohne sich so toll zu finden. Eigentlich ist es ja auch eine traurige Kindheit, die da geschildert wird.
Es ist auch eine traurige Kindheit, die da geschildert wird. Teilweise ist es das Zerbrechen der Ehe seiner Eltern und parallel zur Entdeckung des Mediums. Es ist überhaupt kein cinephiler Film, abgesehen davon. Es gibt keinerlei, was auch sehr interessant ist, im Gegensatz zu Tarantino natürlich. Es gibt keinerlei cinephilen filmhistorischen Referenzen, außer DeMille und John Ford so ein bisschen, aber das ist nicht, das ist überhaupt nicht das, was hier im Vordergrund steht. Aber gut, jetzt sind wir sehr weit abgeschweift, da bin ich sehr weit abgeschweift. In diesem Setting von Filmen über das Filmemachen und über das amerikanische Kino und über das Aufwachsen in bestimmten Zeiten und bestimmten Epochen des amerikanischen Kinos ist eben auch Babylon von Damien Chazelle entstanden, ein bisschen in diesem Kontext oder vielleicht auch nicht in diesem Kontext. Da geht es ja um, also Chazelle ist recht jung, ne? Das ist jetzt nicht die Generation von den eben genannten, sondern Chazelle ist Jahrgang, ich glaube, 84, also so alt wie ich. oder Anfang 80er geboren oder Mitte 80er geboren, echt jung. Und er macht nun Babylon und einen Film über das sogenannte goldene Ära des Stummfilm-Hollywoods, dem Übergang in den Tonfilm, folgt den Schicksalen von verschiedenen Figuren in diesem für die Filmindustrie sehr bedeutenden und sehr entscheidenden und folgenreichen Moment. Viele schaffen diesen Übergang ja nicht und es verändert sich sozusagen die ganze Hollywood verändert sich. Chazelle beschreibt zuerst ein unglaublich dekadentes und verrücktes und zirkushaftes und varietéhaftes, umtriebiges Leben in der Filmindustrie. Es werden riesige Partys gefeiert, es gibt überhaupt keine Moral, es ist alles unglaublich chaotisch und wild. Und dann geht es über in eine etwas geordnetere Form des Studio-Kinos und des Tonfilms. Und auf jeden Fall der gute Chazelle, der macht nun also diesen Film und der Film ist zum einen, muss man sagen, er ist wirklich überhaupt nicht gut. Also er hat irgendwie er hat etliche Set-Pieces, wo er seine Brillanz als Regisseur und als Arrangeur zeigt. Und man fragt sich, wozu das Ganze? Denn die allermeisten Szenen enden damit, dass am Ende entweder gekotzt, also defekiert wird oder
ausschlagen. So kamen wir drauf. Du hast die These entwickelt, es seien bestimmte Regisseure anal fixiert. Unter anderem,
es ist interessant. Das stimmt. Das war das Ding. Das war der Ausgangspunkt. Es ist schon sehr stark festzustellen. Wir hatten also, es ist bei Triangle of Sadness, da spielen körperliche Ausscheidungen, wie die eben genannten, also Erbrechen und
alles mögliche andere
eine sehr große Rolle. Und es ist bei Babylon der Fall und es ist auch irgendwo noch in einem anderen Film der Fall, der mir jetzt aber leider gerade dem jetzt nicht einfällt, was das noch war. Also auf jeden Fall ist sozusagen
im amerikanischen Kino gibt es immer wieder. Mir fällt American Pie ein.
Ja, klar, das gibt es immer wieder, aber aktuell ist das irgendwie relativ, also auf jeden Fall ist das irgendwie vor allem die beiden und bei Babylon spielt das echt eine große Rolle. Man fragt sich, okay, also Chazelle, der sich sozusagen als großer, als sehr brillanter, virtuoser Regisseur inszeniert und seine Filme handeln auch alle von der Suche nach Perfektion und Virtuosität und Performer, die irgendwie versuchen, Erfolg zu haben. Erfolg spielt eine große Rolle für Chazelle auch. Der macht jetzt hier dieses Ding, in dem sämtliche großen Set-Pieces einfach ins Leere laufen, beziehungsweise enden damit entweder mit dem Tod oder dass sich jemand übergibt oder eben Durchfall hat. Oder es ist wirklich man fragt sich warum. Also zumal es ein Film ist über eine große Phase der amerikanischen Filmindustrie, das klassische Zeitalter. Und Chazelle scheint sich dafür gar nicht weiter zu interessieren. Der stopft einfach alles in sich rein und scheidet es wieder aus. Es ist ein reines Verdauen dessen eigentlich, was er glaubt gesehen zu haben. Man versteht nicht, warum er das macht. Interessiert es sich dafür überhaupt? Oder versucht er irgendwie auch einen pseudokritischen Film zu machen über das Böse?
Er will irgendwie so beides, nicht? Er will schon einen Film machen fürs MeToo-Zeitalter.
Ja, er will auch fürs MeToo-Zeitalter.
Und brav sein, kein Problem.
Es ist alles, er klagt diese ganzen Machtstrukturen an und diese ganzen, den Missbrauch und den Umgang mit Persons of Color und mit Frauen und so weiter. Das ist alles, das sollte alles irgendwie rauskommen.
Aber er ist so ein Alpha-Regisseur selber?
Er ist selber ein ziemlicher Alpha-Regisseur und vor allen Dingen hat man dann halt wirklich einfach das Gefühl, okay, indem man das macht, hat er eigentlich einen Film gemacht, der auch nicht mehr fürs Kino ist, sondern für Netflix, weil Netflix also wirklich als Verdauungsstream, in dem wirklich einfach nur
der
noch
große Darm
der große Darm von Netflix, in dem alles reinläuft und wieder rausfließt irgendwann und nichts irgendwie zurückbehalten wird und es auch keine wirkliche Ernährung mehr irgendwie eigentlich stattfindet. Also ein Film, der auch von der Struktur her eigentlich eher an der Netflix-Serie erinnert, von der sehr losen, sehr ungut, uninteressant komponierten Aneinanderreihung von einzelnen Sequenzen. Also das ist alles sehr, sehr, sehr oberflächlich und sehr spannungsarm und sehr Netflix-like. Es ist eine sehr hohle und leere Meisterschaft, die Chazelle da irgendwie produziert und die er manifestiert und die er zeigt, die er zeigen will, die er offensichtlich zeigen will, dass er in der Lage ist, das, was er zeigt, zu kontrollieren. Genau. Und offensichtlich gelingt das irgendwie auf eine Art und Weise, die ungeheuer wenig interessant ist.
Also in dem Fall interessiert es ja auch weniger. Ich glaube, dass der Chazelle immer schon ein sehr narzisstischer Regisseur ist und auch einer ist, der ein gewisses sadistisches Verhältnis zum Zuschauer hat, in dem Sinn, dass er den Zuschauer fortwährend in irgendwelche Korsette spannt und zwingen will, bestimmte Dinge zu sehen und zwingen will, mit ganz bestimmten, sie auch auf eine ganz bestimmte Weise zu sehen und zu bewerten. Und dem Zuschauer lässt Chazelle, scheint mir, überhaupt keine Freiheit. Also das sind keine Filme, die offen sind, die in Dialog treten, sondern die autoritär irgendetwas ergießen über die Zuschauer.
Und absolut.
Und gleichzeitig, was wird da eigentlich zum Thema? Ich glaube, bei Chazelle-Filmen geht es tatsächlich auch nicht um Netflix, wobei ich da bei Babylon schon zustimme, sondern es geht um Chazelle.
Es geht um ihn, um zu zeigen, was
er für ein toller Typ ist, was er für ein toller Regisseur ist, was er alles kann. Und er kann vor allem super kopieren. La La Land hat er gezeigt, dass er jede Musical-Form des vergangenen Jahrhunderts kopieren kann.
Ja.
Und das macht auch manchmal Spaß, aber am Ende ist es hohl und leer und sehr neoliberal, wie du gestern auch bemerkt hast.
Genau.
Und dann scheint mir das bei Whiplash ja eigentlich auch darum zu gehen, nämlich dass so die gewalttätige Selbstoptimierung eines Künstlers gezeigt wird. Das passt auch zum Thema Neoliberalismus. Und daran gemessen finde ich Babylon eigentlich den sowohl interessantesten Film wie auch den mir noch sympathischsten Film, obwohl ich den auch nicht mag. Aber es ist immerhin ein Film, wo der Exzess bis zu einem bestimmten Grad eine Rolle spielt.
Ja.
Und darum geht es unter anderem im Kino, um Überschreitung, um das Ungeordnete, Wüste, Chaotische. Das ist jetzt bei ihm tatsächlich eher, wenn so ein Kind mit zu viel Legosteinen spielt, wo das Zimmer dann am Ende aussieht wie Sau und überall die Legosteine rumliegen. So ist ein bisschen dieser Film. Aber immerhin, ja, und er versucht nicht so eine Ordnung herzustellen wie in diesen anderen Filmen, wo er viel ordentlicher in La La Land wie an einer Perlenschnur aufgereiht so ein Filmzitat nach dem anderen hat, das halt zu nichts führt.
Ja, es fehlt an Form und an einem Gespür dafür, wie eine Form auch offen bleiben kann und wozu das irgendwie hinführt. Also, also das ist etwas, was hier nur, weil es auch ihn um sozusagen, damit es in irgendeiner Art eine, es müsste ihn etwas interessieren, also wirklich was nicht einfach nur damit zu tun hat, wie er mit Dingen umgeht oder mit seinem eigenen Talent umgeht. Das scheint nicht so zu sein. Das scheint wirklich nicht diese Art von Interesse zu haben. Mich hat das wirklich sehr irritiert. Ich weiß auch wirklich nicht so sehr, was ich damit anfangen soll mit diesen. Und ich sah wirklich drin und ich dachte mir, das kann jetzt echt nicht wahr sein, dass das einfach immer so weiter aneinander sozusagen sich immer mehr verwässert und immer bis hin zum Ende, in dem wohl dann vor dem Auge des Zuschauers, also des mexikanischen jungen Mannes, der zuerst ein junger Mann ist, am Ende ist er Familienvater, der das alles verfolgt von außerhalb, der natürlich auch als jemand, der als rassifizierte Person
Latino,
und als jemand, genau, der sehr stark ausgeschlossen wird aus dieser komplett weißen Welt und der dann am Ende im Kino sitzt und sich dann die alten Filme nochmal anschaut und gleichzeitig dann so eine Vision hat, die vollkommen absurd und peinlich ist, in dem dann wirklich alle möglichen Filmzitate von Bergman, Godard bis hin zu James Camerons Avatar an uns vorüberziehen und Top Gun und also es ist wirklich einfach nur eine reine, es ist völlig egal. Das ist alles sehr austauschbar bei dem.
Und so ein Anbietern auch.
Anbietern.
Nicht nur an Hollywood, sondern
er will
auch
das Kino retten und wie gesagt, da würde ich alles halt irgendwie sagen, nein, tust du nicht, du bist dabei, es komplett zu entsorgen und wirklich in eine und sozusagen den Leuten zu sagen, hey, wir brauchen das nicht mehr, wir brauchen diesen Scheiß nicht mehr, wir brauchen das nicht mehr, es reicht, wenn wir heute wissen, dass das eine sehr aufregende und partyreiche Zeit gewesen ist, aber auch unglaublich gemein und sexistisch und so weiter. Und das ist sozusagen einfach nur mit diesem Wissen, also mit diesem sehr, also natürlich komplett zutreffenden auch, oder in gewisser Hinsicht auch zutreffenden, aber eben auch ziemlich einfach zu herzustellen und zu behaupten, Wissen zu operieren, ist echt langweilig und das führt natürlich zu nichts und da braucht man keine 3 Stunden und ein Riesenbudget. Und naja, also das ist ein, das war ein ziemlicher, und genau, und ich meine, die Frage, die wir uns ja gestellt hatten und von der du ja auch vorhin gefragt hattest, war ja die nach dem Erzählen der Fiktion.
Warum erzählt einer was?
Warum erzählt einer was?
Und was bedeutet erzählen? Das ist ja auch die Frage, und zumindest was ich mir daran vor allem stelle, ist, wie wichtig es ist zu erzählen, weil man scheint mir, wenn in Deutschland von Film geredet wird, wird nicht nur das Drehbuch immer ins Zentrum gestellt und gegenüber der Kamera und der Montage bevorzugt behandelt, sondern es wird auch die Erzählung. Die Dramaturgie ist dann schon wieder was anderes. Es wird aber immer so getan, und vielleicht stimmt es ja auch, als ging es im Film vor allem darum, zu erzählen. Und zwar irgendwie im Sinn der klassischen Erzählung, dass man eine Identifikation oder gerade Nicht-Identifikation mit einer Figur hat, dass man diese Figur verstehen muss, dass die eine Entwicklung durchmacht, möglicherweise einen Lernprozess, manchmal auch einen Aufstiegs- oder Scheiternsprozess nach bestimmten Kriterien.
Ja.
Und manchmal sind es auch mehrere Figuren, aber auch hinter den mehreren Figuren lauert dann immer wieder diese Dramaturgie, die auch dem klassischen Roman entlehnt ist. Und ich bin nicht so sicher, ob es nicht im Kino gerade auch die Formen gibt, die viel spezifischer dem Kino zugehörig sind und die Literatur nicht leisten kann, die Formen nämlich mit Bildern zu erzählen und mit einem Nebeneinander und Übereinander. Auch die Mischung, über die ja spätestens Leute wie Roland Barthes nachgedacht haben, dass das Wort und die Buchstaben und die Sprache auch Bilder sind und umgekehrt, dass man schon das überhaupt nicht so trennen kann, wie ich es jetzt auch getan habe. Und dass man sich natürlich klar machen muss, dass ich auch etwas erzählen kann, ohne dass ein einziges Wort fällt, ein Dialogsatz. So kann ich auch erzählen.
Ja.
In guten Filmhochschulen, wie in der Los Angeles Filmhochschule zum Beispiel, da müssen die Studis am Anfang, ausgerechnet in Amerika, erstmal Übungen machen, Übungsfilme, bei denen überhaupt kein einziges Wort fällt. Die müssen irgendwie Filme ohne Dialoge machen. Gewissermaßen mit Stummfilmen, die dann wirklich stumm sind, auch ohne Musik, anfangen,
um diese,
damit sie lernen, ja, in Bildern zu erzählen.
Ja.
Und alles, was man nicht, was man mit Bildern sagen kann, das muss nicht mit Worten, sei es im Dialog, sei es durch einen Erzähler, den ich im Übrigen sehr gerne mag, den Erzähler aus dem Off, muss nicht gesagt werden. Und diese Filme, den ich heute Morgen gesehen habe, Minuet, und den wir zusammen in der Eröffnung gesehen haben, La Bête dans le Jungle, das sind beides Filme, die nicht nur, weil sie durch eine literarische Vorlage inspiriert sind, die auch auf eine ganz originelle Weise überhaupt das Erzählen retten, aber es anders machen. Und nicht so bieder, klassisch, mainstreamig machen. Vielleicht mit Fehlern, vielleicht nicht perfekt. Ich glaube, wir fanden beide den Eröffnungsfilm dann ein bisschen zu wortlastig manchmal und ein bisschen zu wenig den Bildern sich hingebend, vertrauensvoll.
Ja.
Das könnte man wahrscheinlich auch über Minuet sagen. Wobei da, glaube ich, auf eine andere Weise nochmal mit Bildern, ich will gar nicht sagen eine spannendere Weise, aber die Bilder haben schon eine größere Eigenständigkeit und der Ton ist auch weniger eindeutig, weil er eben so übereinander gelagert und gemischt ist. Da kommen noch andere Ebenen hinein, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Und das alles ist, glaube ich, so ein bisschen der Anlass gewesen, darüber überhaupt nachzudenken. Wo geht das Erzählen hin und wie wichtig ist das Erzählen?
Da ist auf jeden Fall natürlich die... Ja, das ist natürlich auch eine sehr, eine Frage, die mich auch immer sehr beschäftigt, dieses Verhältnis zwischen Literatur und Kino. Was sind literarische Formen, die das Kino oder wo filmisch darauf zugegriffen wird, das übernommen wird, aber auch auf eine sehr direkte Art, nicht so sehr versucht wird, den Roman zu imitieren in Bildern oder mit einer bestimmten Art von Sprache, die vielleicht zu einfach nur die Erzählung, den Stoff, das Thema illustriert. Bei dem Tier im Dschungel war es vielleicht ein bisschen so, dass das Ganze ein bisschen etwas zu nah am Text eben da geblieben ist, weniger die anderen, den Subtext, die Melancholie, die Duktus von James, da hatten wir gestern Abend ja schon drüber gesprochen, in dem ersten Podcast, vielleicht sich zu wenig darauf eingelassen hat, zu wenig versucht hat, dafür filmische Entsprechungen zu finden. Ja. Ich meine, François Truffaut hat irgendwie gegen die Literaturverfilmungen gehetzt, berühmtermaßen. Damals in der Nachkriegszeit hat selbst natürlich sehr viele auch gemacht. Billy Jim ist ja ein gutes Beispiel, aber natürlich ist es da wirklich so, dass die Kamera versucht, gerade sehr nah an den Text ranzugehen, an die Sprache und eine eigene Art des Schreibens zu entwickeln. Also das Schreibens mit der Kamera ist ja ein alter Topos, das ist ja alter, gerade in der französischen Filmkultur und filmkritischen Tradition und cineastischen Tradition spielt das eine sehr große Rolle. Aber
man könnte vielleicht schließen, weil wir haben jetzt gleich die 45-Minuten-Grenze unseres Podcasts erreicht, schließen mit dem Fazit, dass Worte überhaupt nicht das Problem sind, sondern das Problem ist das Illustrieren.
Ja.
Wenn man mit Worten, wenn die Worte eine eigene Ebene haben, wie bei Truffaut, wo wir ja auch einen Erzähler, Gilles Lejeune ist ein gutes Beispiel, wir haben einen Erzähler aus dem Off und die Worte dieses Erzählers illustrieren, aber nicht, die sind nicht immer das, was illustriert wird, sondern die Bildebene macht manchmal was ganz Eigenes, was Widersprüchliches sogar. Genau. Also man hat ein manchmal sehr befruchtendes, also dialektisches Verhältnis zwischen Bild und Wort. Und dazu ist Wort nicht nur der Erzähler, sondern dann gibt es die Dialogebene, es gibt die Tonebene, die man immer gerne mit dem anderen vermischt. Und im Grunde geht es um sowas, um gut zu erzählen. Ich glaube, wir lassen es jetzt mal dabei. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch einen Podcast machen, wo wir möglichst bald über Filmkritik sprechen. Das haben wir jetzt ausgespart, trotz der Ankündigung eben. Bis bald beim Artischock-Podcast von der Diagonale aus Graz. Danke.